Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute gibt es einen Podcast, eine Plauderei über die Hepatitis B. Und wenn man in Deutschland hier jemanden fragen muss, dann ist das natürlich den Koordinator der deutschen Leitlinie, aber nicht nur den Koordinator der deutschen Leitlinie zu der Hepatitis B, sondern der gerade ganz frisch erschienenen europäischen Clinical Practice Guideline der EASL. Und das ist Professor Markus Kornberg. Und wir sitzen hier in Hannover in meinem Büro. Markus, vielen Dank, dass wir gemeinsam plaudern dürfen.
Ja, lieber Heiner, vielen Dank. Ich freue mich sehr, über Hepatitis B zu plaudern.
Wunderbar. Und die Hepatitis B, ganz vorweg, ist ja erstmal etwas, was häufig ist, was wir vielleicht unterschätzen. Wie viele Leute in Deutschland haben eigentlich Hepatitis B? Was schätzt du?
Ich glaube, wir können nur schätzen. 200.000, 300.000. Die Dunkelziffer ist etwas höher, denke ich, als bei der Hepatitis C. Wir haben ja jetzt das Screening im Checkup 35, das heißt in der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung. Und da sehen wir ja schon einen Anstieg der neu diagnostizierten Fälle. Also das bringt was, das Screening. Und wenn man sich die Zahlen so anguckt, es gab eine Auswertung auch aus dem Check-up, dass die Zahl auch der neu diagnostizierten Fälle höher ist als bei der Hepatitis C.
Das wäre ja eine Überraschung, ne? Ja. Wo man mal gucken muss. Jetzt ist ja die Frage, vielleicht nochmal einen Schritt zurück für diejenigen, die sich jetzt nicht täglich mit Hepatitis B und C beschäftigen, und bei den Studierenden ist das ja mit der Diagnostik immer ein bisschen schwierig, diese ganzen verschiedenen Antigene und Antikörper. Markus, sowohl in der deutschen als auch in der europäischen Leitlinie, wenn ich jetzt auf Virushepatitis screene, was sollen denn die Kolleginnen und Kollegen draußen, die vielleicht jetzt in der Weiterbildung auf Station sind oder in der Praxis, ankreuzen? Was muss ich denn wirklich machen, um vernünftig auf Hepatitis B zu screenen?
Also der Screening-Test ist ja HBS-Antigen. Das ist das Hüllprotein. Ist nicht das Virus direkt. Also der Direktnachweis des Virus, das folgt dann, wenn HBS-Antigen positiv ist, dann macht man die PCR, HBV-DNA, und zusätzlich bestimmt man noch Anti-HBC, weil wenn HBS-Antigen negativ ist und Anti-HBC positiv ist, das heißt, es bestand mal ein Kontakt, ich sage mal C wie Contact, zum Virus, und da muss man ja auch aufpassen, zum Beispiel vor immunsuppressiven Therapien. Deswegen sollte das immer dabei sein. Man kann jetzt noch das Anti-HBS machen, um zu gucken, ob vielleicht ein Impfung vorlag, aber das ist jetzt für Screening nicht unbedingt notwendig.
Aber das heißt für alle nochmal ganz klar, wenn jemand Anti-HBS positiv ist, Anti-HBC negativ, dann ist er geimpft.
Dann ist er geimpft.
So, und jetzt gibt's ja noch bei dieser Hepatitis B noch weitere Dinge, die man ankreuzen muss. Muss ich jetzt dieses HBE-Antigen überhaupt ankreuzen und Anti-HBE? Und dann kannst du auch gleich die Frage beantworten, für was steht eigentlich dieses kleine E?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also vielleicht mal vorweg, das HBE-Antigen, das E steht nicht für Envelope, weil Envelope ist ja eigentlich die Hülle und das ist das S-Antigen. Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das E steht für Early, als frühes Antigen. Andere sagen, es steht für Enigma, weil man gar nicht weiß, was es macht. Und dann gibt es einen Kollegen aus dem Karolinska-Institut, dort, wo es quasi entdeckt wurde. Da wird gesagt, dass es nach einer Person, nach dem ehemaligen Chef des Erstbeschreibers steht, E wie S-Mark. Aber das sind alles Dinge, die ich nur vom Hörensagen kenne. Also E steht einfach für E und ist nicht eine Abkürzung.
Und auch vielleicht nochmal, das ist auch ganz spannend, das ist ja ein Protein, was extra ausgeschleust wird und nicht mit dem Viruspartikel selber in Verbindung stehen muss. Ne? Der schwimmt
genau,
ja alleine
richtig.
Rum.
Richtig, ne? Kann man auch sagen wie E wie Excretion.
Ja.
Wäre vielleicht auch nochmal ein interessanter.
Aber wann muss ich es jetzt bestimmen?
Genau, also das ist natürlich dann was für den Experten. Das HBS-Antigen positiv ist, dann die Personen, die sich damit auskennen, werden es bestimmen, um nochmal zu gucken, ist E-Antigen positiv, das ist dieses Wildtyp, oder ist das E-Antigen negativ? Dann können auch Mutationen vorliegen, wenn das Virus repliziert und hoch ist, also HBV-DNA, ich sage jetzt mal 10.000, HBE-Antigen negativ, Anti-HBE positiv, dann gibt es Mutationen in bestimmten Bereichen des Virus und dann liegt trotzdem eine Hepatitis vor. Es gibt natürlich den Fall HBS-Antigen positiv, HBV-DNA sehr niedrig, vielleicht sogar nicht nachweisbar. HBE-Antigen ist dann in der Regel negativ, Anti-HBE positiv. Wir haben das immer als inaktive Virusträger bezeichnet. Nomenklaturen werden auch diskutiert im Moment. Aber das sind natürlich Personen, die man auch nicht behandeln muss.
Mhm. Aber das heißt für alle Leute draußen, die das jetzt nicht täglich machen, im primären Screening bitte kein E-Antigen und Anti-E ankreuzen, erst im Verlauf, wenn es um Therapiefragen geht. Und damit bin ich bei meinem nächsten Punkt. Wen muss ich denn jetzt behandeln? Jetzt habe ich einen Patienten, der vielleicht zufällig HBS-Antigen positiv getestet wurde, der ist ganz nervös und der zuweisende Kollege ist ganz nervös. Vielleicht ist es auch ein Unfallchirurg, der sich jetzt mit Hepatitis nicht so auskennt und Notfallkonsil, HBS-Antigen positiv. Herr Kornberg muss kommen und muss den sofort behandeln.
Ja, es ist natürlich, Hepatitis B erscheint ja immer komplex und sehr kompliziert auf den ersten Blick, weil es eben diese ganzen Antikörper und Viruslast und so weiter geht. Und das macht es vielleicht dann auch ein bisschen schwierig. Und das ist, kann auch ein Grund sein, warum viele, die diagnostiziert sind, dann nicht in Behandlung kommen oder falsch behandelt werden oder nicht behandelt werden. Deswegen muss man die Sache natürlich vereinfachen. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist erstmal zu gucken, ist das was Akutes mit Tausender Leberwerten. Das muss man prinzipiell nicht gleich behandeln, nur wenn es in Richtung Leberversagen geht, also wenn zum Beispiel der Quickwert fällt, dann ist das eine Indikation auch für eine Behandlung. Und bei der chronischen Hepatitis B-Virusinfektion ist erstmal an erster Stelle liegt eine Zirrhose vor, eine fortgeschrittene Fibrose, weil dann sollte ich bei jeder nachweisbaren Replikation, also wenn die HBV-DNA positiv ist, behandeln.
Das heißt, Zirrhose unabhängig von der Viruslast immer behandeln?
Ja.
Und wenn ich jetzt keine Zirrhose habe, was mache ich dann?
Genau, wenn keine Zirrhose vorliegt oder wenn keine fortgeschrittene Fibrose vorliegt, viele haben Fibroscan, nicht überall verfügbar natürlich, dann guckt man sich vielleicht auch Dinge wie FIB4 oder APRI an. Also im Zweifel lieber doch eher Richtung Behandlung oder nochmal einen Experten fragen. Wenn aber sicherlich keine fortgeschrittene Fibrose vorliegt, dann ist ein wichtiger Marker die HBV-DNA. Das heißt, wenn die über 2000 ist, dann sollte man Richtung Behandlung gehen. Wenn die unter 2000 ist, HBE-Antigen, dann ist dann, wie eben gesagt, negativ, Anti-HBE-positiv. Dann muss man nicht unbedingt behandeln, dann ist ein Abwarten und Kontrolle erstmal, was man machen soll.
Jetzt bin ich letzte Woche gefragt worden, wo so ein Patient im Graubereich war, was weiß ich, Viruslast 1570, Transaminasen 62. Kollege fragte, was soll er jetzt machen? Soll er noch einmal in 3 Monaten den wiederkommen lassen und dann erst behandeln oder gleich reingehen?
Das ist genau, das sind diese Grauzonen. Das wird auch groß diskutiert, diese Gray Zones der Hepatitis B Virusinfektion. Hier liegt jetzt eine Viruslast unter 2000 vor. Die Transaminasen sind trotzdem erhöht. Die Evidenz dafür gibt es nicht. Da liegt vielleicht auch was anderes vor. Vielleicht eine Fettleber, vielleicht noch eine Hepatitis D, das sollte man natürlich immer ausschließen, Anti-HDV durchführen. Wir haben in der europäischen Leitlinie eine schwache Empfehlung, eine Kann-Empfehlung, dass man da auch eine Therapie machen kann. In dem Fall wäre natürlich nochmal ganz wichtig, andere Komorbiditäten der Leber auszuschließen. Trinkt der Alkohol, liegt eine Fettleber vor? Und dann ist die Frage, bringt dann überhaupt die HBV-Therapie was? Ich glaube, im Zweifel dann doch lieber machen, ja, um zu gucken, wenn es dann auch besser wird mit den Transaminasen, dann hat es vielleicht auch doch noch was gebracht. Also ich glaube, die Barriere, eine Therapie anzufangen, sollte eher niedrig sein, um nichts zu verpassen. Das ist ganz wichtig. Und bei solchen Fällen, auch wenn da zum Beispiel eine Autoimmunhepatitis vorliegen sollte und man gibt Immunsuppressiva, dann will man ja auch nichts verpassen, was Reaktivierung angeht. Also im Zweifel lieber doch behandeln, anstelle dann zu vorsichtig zu sein oder die Dinge dann falsch anzugehen, also die Barriere niedrig legen. Und wir haben, glaube ich, in der Leitlinie da ein gutes Konzept mit starken Empfehlungen, wer sollte behandelt werden. Klar, Patienten mit Zirrhose, mit Hepatitis, hoher Viruslast. Aber wichtig ist die Kann-Empfehlung für genau diese Grauzonen, dass wir das machen können, dass die Evidenz vielleicht nicht so ausgeprägt ist, aber es gibt natürlich auch Hinweise dafür. Es gibt ebenso keine Evidenz, wenn man nicht behandelt.
So, jetzt spielen wir mal durch. 48-jähriger Mann, 120er Transaminasen, Fibroscan 9, Viruslast 2,5 Millionen. Sind wir uns einig, hat eine Behandlungsindikation?
Sollte.
Ja, sollte. Was kriegt denn der? Entecavir oder Tenofovir?
Da legen wir uns auch nicht fest. Wir sehen das als gleichwertig an, entweder Entecavir oder Tenofovir. Es gibt in der Tat einige Daten aus Asien, dass das Risiko, ein HCC zu entwickeln, ist ja durch eine NUC-Therapie, egal ob Entecavir oder Tenofovir, ist reduziert. Also man verhindert Karzinomentstehung. Und die asiatischen Daten zeigen so ein bisschen, dass wenn man Tenofovir gibt, dass das noch besser ist als bei Entecavir. Ist aber in europäischen Kohorten nicht so gezeigt worden, sodass die Evidenz da schwierig ist. Es kann auch durch die retrospektiven Analysen zu Verzerrungen gekommen sein. Entecavir vielleicht zuerst auf dem Markt, die sind schon länger auf Behandlung, sind älter gewesen, die Patienten, sodass es nicht klar ist und wir da keinen Vorzug geben und da lieber nach Komorbiditäten entscheiden. Das heißt, ein Patient mit einer Nierenfunktionseinschränkung lieber Entecavir als Tenofovir, Osteoporose lieber Entecavir als Tenofovir, vielleicht eine jüngere Patientin, die noch schwanger werden will, lieber Tenofovir. Also da sind wir offen.
Das heißt, wenn er jetzt eine Kreaklearance von 55 hatte, er Entecavir.
Er Entecavir.
Okay. Und jetzt behandeln wir ihn weiter. Jetzt ist er 3 Jahre behandelt worden oder nochmal einen Schritt vorweg. Wann kontrolliere ich das Therapieansprechen? Muss ich den früher bei Hepatitis C haben wir nach 7 Tagen geguckt, nach 14 Tagen geguckt, ob die Pille auch wirklich wirkt? Wann holst du den wieder?
Das kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Komorbiditäten an. Ob Patient Zirrhose hat, der muss natürlich eine HCC-Überwachung gemacht werden. Auch das ist in der Leitlinie gut beschrieben. Wenn die stabil sind, dann reicht das alle 6 Monate, eine Viruslast zu machen. Ja? Okay. Und ich sag mal, wenn es richtig gut läuft, dann kann man das sogar bis auf 1 Jahr ausweiten. Wenn man weiß, der nimmt die Medikamente, kommt immer und holt sich das Rezept, ist da stabil und compliant und adherent.
Super. Jetzt ist er 3 Jahre behandelt worden. Und wie gesagt, reingegangen ist er mit einem Fibroscan von 9, Leberwerte haben sich normalisiert und kriegt jetzt, sag ich mal, Tenofovir hat er bekommen, weil er vielleicht doch Angst hat, mit dem Restrisiko einen Krebs zu entwickeln. Und muss er jetzt weitermachen, die Therapie, oder soll er aufhören? Was sagt die neue europäische Clinical Practice Guideline?
Also das ist ja ein heißes Thema, Stopp Nuc, also wann Therapie aufhören. Generell ist ja so eine Nuc-Therapie mit Tenofovir, Entecavir erstmal eine Langzeittherapie, weil ich stoppe die Virusreplikation, aber das HBS-Antigen bleibt ja erhöht. Es sinkt ja nur, wenn überhaupt, sehr langsam und es braucht vielleicht so 30 bis 150 Jahre, sage ich immer, bis das dann weg ist. Das heißt, sicher kann ich die Therapie beenden, wenn das HBS-Antigen negativ wird. Das ist hier nicht der Fall vermutlich, ja. Der ist zwar HBV-DNA negativ, das HBS-Antigen wird vielleicht immer noch erhöht sein, sodass ich da erstmal nicht aufhören sollte, prinzipiell. Aber es gibt da Entwicklungen. Es gab ja viele, auch aus Deutschland heraus, eine ganz wichtige Studie, wo man randomisiert hat, aufhören oder stoppen. Die Patientinnen und Patienten waren mindestens 4 Jahre auf Therapie. Und wenn man aufhört, das funktioniert auch bei vielen, dass das Virus vielleicht wiederkommt, aber dann auch wieder kontrolliert wird. Und einige entwickeln ja sogar dann im Verlauf einen HBS-Antigenverlust. So im Bereich 10% über alle. Und wenn man das ein bisschen besser stratifiziert, wenn der jetzt ein HBS-Antigen unter 1000 hat, dann sind es sogar 20-30% nach einem Follow-up von 1, 2, 3 Jahren. Und daher sagt auch die deutsche sowohl als jetzt auch noch detaillierter die europäische Leitlinie, dass man das aufhören kann, wenn zum Beispiel nach mehr als 3 Jahren das Virus supprimiert ist unter einer stabilen Therapie, der Patient keine fortgeschrittene Lebererkrankung hat, keine fortgeschrittene Fibrose hat, keine Zirrhose hat, dann kann man das machen. Und da sind auch die Empfehlungen, dass man das HBS-Antigen zum Zeitpunkt des Aufhörens zum Stratifizieren nehmen sollte.
Ja, das quantitative.
Das quantitative S-Antigen. Das heißt, bei europäischen, kaukasischen Patienten sollte es unter 1000 sein. Bei Asiaten unter 100. Und dann kann man das machen, aber wichtig ist natürlich, dass man dann eine engmaschige Kontrolle macht. Deswegen sagt am Anfang auch die Leitlinie in diesem Algorithmus, erstmal einen Experten konsultieren. Also das ist jetzt nichts für einen Hausarzt, wenn der zum Beispiel die Hepatitis B, auch wenn die Rezepte ausschreibt, vielleicht ein Monitoring macht, die Leberwerte kontrolliert, Patient vielleicht einmal im Jahr zum Zentrum geht. Das sollte schon ein Experte machen. Und dann auch engmaschig kontrollieren. Das heißt, man muss auch dann monatlich nachkontrolliert werden.
Okay, das wäre meine Frage gewesen. Wenn ich mich jetzt entschließe, die Therapie zu beenden, ich habe ein HBS-Antigen, was weiß ich, von 400 bei einem kaukasischen Patienten, ich höre auf und wir hatten ihn jetzt vielleicht mit Tenofovir behandelt, dann sagst du, der soll nach 4 Wochen wiederkommen.
Ja.
Und dann? Nach 8, nach 12 oder kann ich irgendwann länger machen?
In der Regel ist es so, dass nach Tenofovir, und das ist auch unterschiedlich zum Entecavir, der Rückfall der HBV-DNA, der passiert schneller, meist innerhalb der ersten 4 bis 8 Wochen. 70-80% haben nach 12 Wochen einen Virusrückfall. Das darf man nicht übersehen. Wenn das Virus über einen bestimmten Bereich ansteigt, sollte man auch wieder eine Retherapie machen. Wenn man dann zu lange wartet, kann es dann eine fulminante Hepatitis geben. In der Leitlinie haben wir da auch Cutoffs angesetzt. Das heißt, wenn die HBV-DNA über 10.000 ansteigt, unabhängig von den Leberwerten, sollte man schon mal über eine Retherapie nachdenken und über 100.000 immer. Und wenn natürlich das über mehrere Kontrollen erhöht bleibt, wie wieder in der Therapieindikation, das heißt längere Zeit über 2000 Leberwerte bleiben erhöht, dann sollte man natürlich auch wieder eine Retherapie machen.
So, jetzt eine leicht provokante Frage, das habe ich verstanden, ich höre die Therapie auf, wenn ich unter 1000 bin bei Kaukasiern, ich monitore monatlich nach dem Therapieabbruch oder Beendigung und ich fange rechtzeitig wieder an. Umgekehrt ist es aber so, ist es ein Fehler, nicht aufzuhören, wenn ich das versuche, weil du hast mir ja gesagt, 10, 20, vielleicht 30% können das S-Antigen verlieren, das tun aber nur die Leute und in der Studie, die aus Leipzig koordiniert wurde von Florian van Bömmel und Thomas Berg, die haben ja auch gezeigt, dass diese S-Antigen-Verluste nur dann passiert sind, wenn ich wirklich aufgehört habe und die armen Menschen, die man einfach weiter behandelt, unkritisch, denen hat man diese Chance nicht gegeben, das S-Antigen auszuheilen. Also ist das zu provokant?
Das ist sehr provokant, ne, klar. Aber ich gebe dir völlig recht, das ist ein interessantes Konzept. Wie gesagt, für die Experten eine Option, daran zu denken und das auch als Tool zu nehmen, um dieses Thema HBV-Cure, Functional Cure, zu erreichen. Es werden ja auch neue Medikamente entwickelt, die das erreichen sollen. Ist natürlich alles ein bisschen experimentell. Wir wissen noch nicht den kompletten Mechanismus, ist vielleicht immunbasiert. Wir haben auch ein Risiko, wenn man das übersieht, dass es schnell ansteigt. Es gab auch schon fulminante Fälle, die in der Literatur beschrieben sind. Einer aus London, ja, wo man dann auch zu spät wieder angefangen hat. Das heißt, es kann natürlich auch gefährlich sein. Und deswegen muss das in erfahrene Hände. Ja, man muss natürlich genau gucken. Patienten mit Zirrhose sollten das auf keinen Fall machen. Ich gebe dir absolut recht. Das ist interessant. Das ist provokant, die Aussage. Ich gebe dir auch recht, dass das für einige Patienten wichtig ist. Einige haben aber auch Angst, ne? Und die Patienten muss man damit einbeziehen, man muss sie gut aufklären und sie müssen es auch wollen.
Jetzt hast du in Hannover ja noch einen Nebenjob. Du leitest ja, bist der klinische Direktor des Zentrums für individualisierte Infektionsmedizin und nicht nur hier mein Stellvertreter in unserer Klinik an der MHH. Und wenn ihr jetzt individualisierte Infektionsmedizin machen wollt, dann möchte ich als Patient, der jetzt Hepatitis B behandelt wird, ja optimal personalisiert wissen, ob ich jetzt zu denen mit schlechtem Verlauf, gutem Verlauf, zu denen, die das S-Antigen verlieren oder nicht bekommen. Das hast du ja auch selber, Immunantworten viel in diesem Kontext kontrolliert aus Leipzig. Und auch wir haben ja andere Hepatitis B-Marker untersucht, Core-Related Antigene, HBV-RNA. Kriege ich denn außer diesem stumpfen, quantitativen HBS-Antigen-Testen das noch besser hin? Kann ich dich anrufen und du testest mir irgendwelche NK-Zellen, T-Zellen und dann weiß ich, ob ich einer der S-Antigen-Verluste bin und die Chance ist nicht 30%, sondern 90%. Kommen wir da irgendwann hin?
Ja, Heiner, vielen Dank für die Thematisierung der personalisierten Medizin. Ich glaube, die Hepatitis B ist ein Paradebeispiel dafür, für Personalisierung. Und was wir bei der Hepatitis C erreicht haben, one pill fits all und wir können alle heilen, das wollen wir bei der Hepatitis B irgendwann auch, aber ich glaube, das geht nur über den Weg der Personalisierung im Moment. Und Stopp-Nuk ist ein Beispiel. Kommen wir vielleicht noch auf andere Beispiele, aber ein Beispiel ist Stopp-Nuk. Und wir wollen natürlich die herausfinden, die am besten profitieren. Und damit dass die Chance auf HBS-Antigenverlust am höchsten ist und das Risiko, dass es gefährlich werden kann, am geringsten ist. Und das ist in der Tat, je niedriger das S-Antigen ist. Aber es gibt eben auch noch andere Marker wie Correlated Antigen, HBV-RNAs. Wir haben in der europäischen Leitlinie auch eine Kann-Empfehlung. Das war hochprovokant auch und hatte auch nicht einen vollen Konsens, sondern nur den moderaten Konsens. Aber wir haben es drin als eine Kann-Empfehlung, dass man solche Marker wie Correlated Antigen und HBV-RNA auch noch zusätzlich heranziehen kann. Und je niedriger die sind, dann haben wir nochmal eine bessere Vorhersage. Aber ich glaube, die Zukunft wird noch bessere Dinge bringen. Wir haben die Omics, ja, wir haben Proteomics, also Eiweiße, Metabolomics, Genomics und wenn wir da vielleicht noch mehr Tools zur Verfügung haben in der Zukunft, weil es, glaube ich, es geht um Immunantworten hier bei Stopp-Nuk, um das noch besser vorherzusagen, daran arbeiten wir, aber das ist natürlich jetzt noch nicht verfügbar, aber vielleicht in der Zukunft.
Und wir sind gespannt, was aus eurem Institut in den nächsten Jahren da noch zu lesen ist. Jetzt zum Schluss nochmal so ein paar Hepatitis B, kurze, provokante Aussagen und Antworten zu Fragen für Dummies, sage ich jetzt mal. Also Nummer 1, Reaktivierung Hepatitis B Risiko. Wen muss ich screenen, bevor ich, wenn ein Patient eine chronische entzündliche Darmerkrankung hat und Anti-TNF-Therapie bekommt?
Ja, screenen auf jeden Fall immer vor Immunsuppression, damit man einen Überblick hat. HBS-Antigen, Anti-HBC, wie gesagt. Wenn man möchte, noch Anti-HBS, man guckt, ob jemand geimpft ist. Vor einer Anti-TNF-Therapie Auf jeden Fall, wer HBS-Antigen hat, egal welche Viruslast, sollte behandelt werden. Bei Anti-HBC positiv.
Und S-negativ.
Negativ. Da muss überwacht werden. Das heißt, alle 3 Monate die HBV-DNA. Wenn das Monitoring nicht gewährleistet wird, dann kann man auch eine Therapie machen.
Okay, das heißt, wenn ich nicht sicher testen kann, lieber antivirale Therapie bei diesen Antiviren.
Genau, das spielt ja gerade eine Rolle jetzt auch in anderen Disziplinen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Empfehlung habe für rheumatologische Patienten oder für neurologische Patienten, die werden quasi in ihrer Grunderkrankung bei den Neurologen, bei den Kollegen in der Rheumatologie gesehen. Ja. Die denken vielleicht nicht an die Überwachung. Dann lieber eine Therapie machen, wenn das nicht gewährleistet ist. So steht es auch in der Leitlinie. So haben wir das auch festgesetzt.
Okay, und jetzt müssen wir beide kurz reden, dass wir uns nicht unser Lieblingsthema zu breit ausleihen. Vor einer Immun-Checkpoint-basierten Krebstherapie? Ja. Was mache ich da?
Wichtiger Punkt, im Zweifel auch behandeln und zwar aus folgendem Grund. Die Checkpoint-Inhibitor-Therapie ist ja eher immunstimulierend und es gibt sogar Studien in der Hepatitis B, um funktionelle Heilung zu erreichen mit Checkpoint-Inhibitoren. Das heißt, ich werde ja eher das Immunsystem stärken. Nichtsdestotrotz sind Reaktivierungen beschrieben. Das kann aber aufgrund der Grunderkrankung der Fall gewesen sein, aufgrund eines Tumors, der immunsuppressiv vielleicht wirkt. Oder aufgrund der Komedikation. Und dann ist aber noch der Fall, dass natürlich bei einem Checkpoint eine Checkpoint-Hepatitis entstehen könnte prinzipiell. Und dann habe ich das Dilemma, ist es eine Reaktivierung auf den ersten Blick oder ist es eine Checkpoint-Hepatitis? Und dann muss ich sogar Cortison einsetzen. Und dann sind gerade in anderen Fachdisziplinen alle verwirrt. Deswegen lieber dann doch eine präemptive antivirale Therapie durchzuführen, um diese Problematik zu umgehen.
Okay, nächstes Thema Impfen. Jetzt habe ich einen Patienten, der ist 2000 geboren, ist irgendwie als Säugling regulär geimpft worden und will jetzt eine Ausbildung als Polizist antreten, ist jetzt, 23 Jahre alt. Und wie geht das jetzt mit der Impferei gegen B? Muss der nochmal gescreent werden? Muss der geboostert werden? Muss ich gar nichts machen? Was sagt die Leitlinie?
Gut, die Leitlinie sagt erstmal, wer als Kind oder unter 40 vollständig geimpft ist, der braucht erstmal kein Anti-HBS untersuchen, ja, und ist erstmal geschützt und sollte vielleicht nach 15 Jahren Booster kriegen. Das sagt auch die deutsche Leitlinie. Jetzt ist das natürlich als Polizist, ist man vielleicht auch gefährdet, ja. Und das muss natürlich die Arbeitsmedizin der Polizei regeln. Aber in dem Fall auch im Medizinbereich als Polizist sollte man dann doch vielleicht ein Anti-HBS überprüfen und ist das unter 10 ein Booster machen. In der europäischen Leitlinie, in der deutschen Leitlinie haben wir sogar 100 als Cut-off für Protektion angesehen. Das war ein kontroverses Thema in der europäischen Leitlinie. International ist ja unter 10 kein Impfschutz mehr und über 10 hat man eine Protektion. Wir haben uns dann geeinigt, in der europäischen Leitlinie einen Weg zu gehen, dass die Immungesunden, die im Prinzip eine gute Immunantwort haben, wo wir sagen, die müssen auch nicht unbedingt getestet werden, da sehen wir 10 als protektiv an. Aber bei den Personen, immunsuppressive Personen, Leberzirrhose-Patienten, wo wir wirklich einen guten Schutz haben wollen, da sehen wir 100 als optimalen Schutz an und dann würden wir auch die sogenannten Low-Responder, die unter 100 sind mit dem Anti-HBS, nochmal boostern.
Jetzt bin ich 52, habe die erste Diagnose eines kolorektalen Karzinoms, bin früher nicht geimpft worden. Soll ich mich jetzt, bevor es losgeht, mit irgendwelchen Chemotherapien impfen lassen oder ist das schlimm oder schlecht? Also 52-jähriger Deutscher, der eine Tumorerkrankung hat. Gut,
also wenn der jetzt nicht mehr ins Ausland keine Risikofaktoren hat, ich denke, dass ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Prinzipiell bin ich natürlich pro Impfung und die Hepatitis B-Impfung ist eine der sichersten überhaupt und im Zweifel natürlich lieber impfen. Aber das ist natürlich jetzt ein Fall, vermutlich, wenn der nicht mehr Deutschland verlässt und irgendwo ins Ausland fährt und keinen Zugang hat zu Risikobereichen oder Risikofaktoren, dann muss das wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ist das nicht die Priorität Nummer 1?
Okay, wunderbar. Jetzt ganz zum Schluss, ganz kurz, wo geht die Reise hin? Werden wir mit den tollen etablierten Therapien, läuft das ja alles so ganz gut. Jetzt gibt es neue Phase 3 Studien zu Substanzen, die das Ziel des HBS-Antigenverlustes haben. Glaubst du, dass wir in den nächsten 2-3-4 Jahren neue Therapien für die Hepatitis B haben werden?
Ich glaube, ja, es sind einige erfolgsversprechende Dinge unterwegs. Eine aktuelle Phase-3-Studie läuft zum Bepirovirsen. Das ist ein Antisense-Oligonukleotid, eine Genschere, jetzt mal ganz einfach gesagt, die HBV-RNAs, die dann ja in die HBV-DNA umgeschrieben werden, blockiert und damit auch das HBS-Antigen reduziert. Und in den Phase-2-Studien hat das immerhin so bei 10-15% geklappt mit dem HBS-Antigenverlust. Und wenn man dann die Patienten auswählt, die ein HBS-Antigen unter 3000 haben. Mhm. Und da läuft jetzt die Phase-3-Studie bei diesen Patienten. Dann war das noch effektiver. Dann kommen wir vielleicht so auf 20-30%. Mhm. Und mit einer Therapie über 24 Wochen. Mhm. Wenn die Therapie dann auch ohne große Nebenwirkungen gut verträglich ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine erste Innovation ist. Und dann werden natürlich weitere Dinge folgen. Und es sind einige mehr von diesen Antisense-Oligonukleotiden auch in der Pipeline, bereits in Phase 2. Zum Beispiel in Asien werden weitere Moleküle getestet. Es gibt weitere Ansätze wie therapeutische Impfungen, um das Immunsystem zu stärken. Hier auch aus Deutschland von Ulrike Protzer aus München im DCIF auch entwickelt, wo eine Studie läuft. Es sind interessante Ansätze und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass über die Personalisierung vielleicht, wie das bei der Hepatitis C der Fall wird, die Hepatitis B auch irgendwann mal geknackt wird. Das ist nicht so einfach wie bei der Hepatitis C, aber in 5 bis 10 Jahren haben wir, glaube ich, einige Dinge, die wir vielleicht ausprobieren können.
Das sind doch mal spannende Aussichten und positive Schlusswörter. Vielen Dank an Markus Kornberg zu diesem tollen Podcast über die Hepatitis B. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe heute gelernt, erstens, dass wir wirklich auf dem Weg der Personalisierung der Hepatitis B-Therapie sind, dass man ausgewählte Patienten die Therapie beenden kann, wenn aber bitte unter vorsichtigem Monitoring und nach Rücksprache mit Leuten, die das schon mal gemacht haben. Wir haben Themen zur Reaktivierungsprophylaxe und zur Impfung besprochen und zum Schluss noch so einen netten Ausblick gekriegt, dass wir vielleicht auch, wie Markus Kornberg sagte, die Hepatitis B irgendwann knacken werden. Markus, vielen Dank, hat Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg bei der Personalisierung der Infektionsmedizin.
Vielen Dank, Heiner.
Und liebe Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns wie immer gewogen. Wir sind für Anregungen, Themenvorschläge dankbar und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Herzliche Grüße aus Hannover. Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.